Willkommen zur Cholesterinwoche, zur virtuellen Cholesterinwoche. Und wir sind jetzt bei der reparativen Medizin angekommen, also wenn unsere präventiven Bemühungen nicht gefruchtet haben oder vielleicht die Patienten auch noch nicht entdeckt waren. Sie wissen ja, während die interventionelle Therapie beim akuten Koronarsyndrom klar etabliert ist und von großem Nutzen ist, ist das Ganze nicht so klar beim chronischen Koronarsyndrom. Und die Debatte geht weiter, auch neuere und sehr aufwendige Studien konnten nicht zur letzten Klärung beitragen und ich möchte mit Ihnen die Pro und Kontras für die konservative und für die interventionelle Therapie erläutern. Ganz kurz natürlich, auch angesichts der Pandemie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Todesursache Nummer 1 in Europa und auch in Österreich bei Männern wie bei Frauen. Sie wissen aber auch, dass Frauen ja im Schnitt ein paar Jahre älter werden als Männer. Die Entstehung der Atherosklerose, darüber haben wir heute schon viel gehört. Der kausale Faktor ist sicher das LDL-Cholesterin, aber natürlich, wir müssen auf andere Risikofaktoren achten. Und wichtig dabei ja immer ist, dass hier es sich nicht um eine kurze Entstehung der Atherosklerose handelt, sondern die Entstehung der Atherosklerose zieht sich zumindest für über einige Jahre. Und wir haben das ja heute schon gehört und sehr eindrücklich gesehen. Es zahlt sich aus, schon früh mit einer Prävention zu beginnen. Das ist ein Slide aus den Guidelines 2019 über das chronische Koronarsyndrom. Früher hat man stabile KHK dazu gesagt. Und wie stabil ist denn eigentlich so eine KHK? Und Sie sehen eigentlich den Verlauf, zwei unterschiedliche Verlaufsformen hier angeführt, nämlich den Verlaufsform, wenn es uns nicht gelingt, als Medizinerinnen und Mediziner hier das Risikoprofil der Patientin in den Griff zu bekommen. Wir haben eine subklinische Phase, die Entstehung der Atherosklerose. Diese subklinische Phase kann leider nicht nur durch eine Erstdiagnostik unterbrochen sein, sondern schon primär durch ein akutes Koronarsyndrom unterbrochen sein. Und Sie sehen an der roten Kurve einen ungünstigen Verlauf. Patienten, die immer wieder akute Koronarsyndrome haben, und Sie wissen, das akute Koronarsyndrom ist auch mit einer beträchtlichen Sterblichkeit assoziiert. Hier sehen Sie im unteren Bereich einen anderen Verlauf des chronischen Koronarsyndroms, nämlich wenn es uns gelingt, die Risikokonstellation des Patienten gut zu beherrschen, so kann diese Erkrankung, die zwar eine chronische Erkrankung ist, aber doch zu einem Stillstand und vielleicht zu einer gewissen Regression gebracht werden. Und der Patient hat nach vielleicht einem Prima-Event, einer Revaskularisation, dann nie wieder ein klinisches Event, solange er lebt. Das Problem ist, wenn wir heute von stabiler KHK sprechen oder vom chronischen Koronarsyndrom, dass wir nicht richtig einschätzen können, wie stabil die Erkrankung ist. Denn auch wenn Plaques atherosklerotische Plaques, Koronarplaques stabil erscheinen, so denken wir heute und so sind unsere Modelle, dass stabile Plaques neben instabilen Plaques existieren. Ein hoher Kalziumgehalt zum Beispiel eines Plaques deutet eher darauf hin, dass das Plaque bereits stabilisiert ist und eher schon in einem Abheilungsstadium. Aber ein hoher Kalziumscore drückt auch aus, dass wahrscheinlich viele instabile Plaques konkomitant bestehen. Also die Stabilität der Erkrankung ist anhand des Verlaufes nicht immer absehbar. Und auch ein Patient, der einen perfekten Stresstest hatte am Vortag, kann am nächsten Tag ein akutes Koronarsyndrom entwickeln, weil, Sie sehen es hier unten, die Plaque-Stabilität ist ein ganz anderes Kapitel als die klinische Erscheinung von unseren Patientinnen und Patienten. Die Patienten, so ist es leider, präsentieren sich nicht immer mit typischen Beschwerden, nämlich mit typischen Angina pectoris-Beschwerden, die hier sehen Sie die typischen Charakteristika, die Ihnen ja bekannt sind, sondern was leider so ist, dass die meisten Patienten, die zu uns kommen, sich eher mit atypischen oder sogar nicht angenösen Brustschmerzen präsentieren. Das wissen wir aus vielen neueren Untersuchungen. Nur 10-15% der Patienten mit chronischem Koronarsyndrom präsentieren sich tatsächlich mit typischer Angina pectoris. Also allein von der Klinik können wir nicht auf die Stabilität der Erkrankung schließen. Wie schaut es nun aus in den Guidelines? Das sind wieder die Guidelines aus dem Jahre 2019. Natürlich, wenn wir den Verdacht haben auf ein chronisches Koronarsyndrom, so sollen wir zunächst je nach Risikokonstellation und Vortestwahrscheinlichkeit einen nicht-invasiven Test wählen, um die Diagnose zu sichern oder die Prognose zumindest abzuschätzen. Je nachdem, wie hoch die Vortestwahrscheinlichkeit ist, bieten sich morphologisch-anatomische Tests an, wie die Coronar-CT. Wenn die Wahrscheinlichkeit höher ist, so plädieren wir für bildgebende Stresstests, das heißt also ein Stresstest, der mit einer Bildgebung assoziiert ist. Wir wissen alle, dass es hier ein gewisses Nadelöhr gibt und dass eine Stressergometrie oder ein Stresstest hier mehr noch eine Rolle spielen kann, weil wir manchmal zu lange warten müssen auf einen Bildgebungs-Ischämietest, wie zum Beispiel die Szintigraphie oder Stress-MRI. Wenn aber hier die Vortestwahrscheinlichkeit dann bestätigt wird, an einem Rule-In basiert mit einem Test, so ist immer noch dann eine invasive Angiografie hier als Klasse 2 Empfehlung, also sollte dann mit dem Patienten betrachtet werden, insbesondere dann, wenn der Patient hier eine hohe Symptomatik hat, eine instabile, vielleicht auch manchmal stabile Symptomatik, aber auf niedrigem Niveau. Die Vorteile der Coronar-CT in diesem Zusammenhang sind natürlich evident. Wir können bei der Coronar-CT nicht nur abschätzen, ob der Patient intraluminal eine Verengung hat, sondern wir sehen, hier haben wir auch einen Blick auf die Gefäßwand und können schon hier atherosklerotische Plaque sehen. Nicht nur sehen, sondern auch mit neueren Softwares oder auch vom geübten Untersucher kann er schon darauf schließen, ob diese Plaques als lipidreich imponieren oder als kalziumreich und so ein bisschen auch Rückschlüsse darauf ziehen, ob die Plaques als instabil zu werten sind oder als stabil. Die CT hat überhaupt in den letzten Jahren an Bedeutung deutlich zugenommen und das wird auch in den Guidelines ausgedrückt. Warum dem so ist, ist hauptsächlich auch dieser Studie zu verdanken. Das ist die Scott-Hart-Studie, wo Patienten mit Brustschmerzen zugewiesen wurden und in verschiedene Zentren zugewiesen wurden und es wurde verglichen, ob eine Coronar-CT hier einen Unterschied macht in der Patientenbehandlung, wenn man im Vergleich zu dem Weglassen einer Coronar-CT. Sie sehen also hier interessant, hier der primäre Endpunkt war ein klinischer Endpunkt, nämlich die Sterblichkeit, die kardiovaskuläre Sterblichkeit oder ein nicht fataler Myokardinfarkt innerhalb von 5 Jahren. Also man hat hier einen klinischen Endpunkt gewählt, obwohl es ja keine Intervention war, sondern nur eine CT, die den Unterschied ausgemacht hat. Und tatsächlich war es aber so, dass Sie einen beträchtlichen Unterschied sehen konnten. Hier rechts, die rote Kurve zeigt also den Verlauf von Patientinnen, die keine CT bekommen haben und die blaue Kurve die Verlaufsform von Patienten, die eine Coronar-CT bekommen haben. Und Sie sehen hier eine 40-prozentige Risikoreduktion bei den Patienten, die eine CT-Angio bekommen haben. Eine interessante Beobachtung, wenn Sie vielleicht feststellen, wie kann jetzt eine CT einen derartigen Unterschied machen. Aber was Sie hier sehen, ist, dass die Patienten, die in der CT, die eine KHK hatten, in der CT hier deutlich mehr Sekundärprävention bekommen haben. Und auch wahrscheinlich, dass die Zuweisung zur Coronarangiographie gezielter erfolgte. Also das heißt, dass die CT, wenn wir dann die Atherosklerose sehen, sehr wohl hier einen Unterschied macht in der Nachhaltigkeit der präventiven Maßnahmen bei den Medizinern, aber natürlich auch bei den Patienten. Die Patientinnen und Patienten, die sehen, ja, ich habe Atherosklerose in den Herz-Kranz-Gefäßen, sind wahrscheinlich eher dazu bereit, hier eine Sekundärprävention, in dem Fall ist es ja dann schon eine Sekundärprävention, zu akzeptieren. Wann ist es nun sinnvoll, eine Revaskularisation anzustreben? Für die Prognose, ja, wenn also hier ein großes Ischämieareal vorliegt. Wir reden also von einer sinnvollen Intervention, wenn eine Hauptstammstenose vorliegt, wenn eine proximale LAD-Stenose vorliegt, wenn eine 2- oder 3-Gefäßerkrankung vorliegt oder wenn eine große ischämisches Areal, das zumindest 10% des linken Ventrikels beinhaltet, vorliegt, dann macht eine Coronarintervention Sinn. Aber auch natürlich, wenn wir nur mehr ein Coronargefäß haben mit einer Stenose über 50%. Immer indiziert ist eine Coronar-Revaskularisation, wenn der Patient symptomatisch nicht zu stabilisieren ist. Warum diese 10%? Das bezieht sich auf große szintigraphische Arbeiten. Hier sieht man, dass Patienten, die einen Ischämieareal über 10% haben, die Arbeit, die immer zitiert wird, dabei ist die von Hashamovic, ein Circulation 2003, da sieht man, dass über einem Ischämieanteil über 10% steigt die Patientengruppe, die Anführungszeichen nur medikamentös behandelt wird, schlechter aus als die Patienten, die revaskularisiert werden. Jetzt, ich habe Ihnen gesagt, neue Daten gibt es dazu, Sie haben nicht alle Probleme lösen können. Was ist nun wirklich Sache? Bringt jetzt die Revaskularisation, was die Prognose betrifft, bei chronischem Gnasiodom etwas oder nicht? Und der ISEMIA-Trial war ein sehr ehrgeiziger Trial, ursprünglich geplant mit über 8.000 Patienten, letztlich wurden es dann über 5.000 Patienten, eine NIH-gesponserte Studie mit einem Kostenpunkt von 80 Millionen Dollar. Patienten wurden randomisiert, die einen positiven Stresstest hatten. Das war hauptsächlich waren es Bildgebungstests. Und die Patienten wurden dann randomisiert in eine konservative, initial konservativ gemanagte Gruppe und eine Gruppe, die invasiv gemanagt wurde. Die meisten Patienten erhielten eine Koronar-CT. Patienten mit einer Linkshauptstammstenose wurden ausgeschlossen. Die Randomisierung, habe ich gesagt, Patientenanzahl wurde nicht ganz erreicht, aber immerhin eine große Studie mit über 5000 Patienten. Das mediane Follow-up lag bei 3,3 Jahren. Und Sie sehen hier dieser kombinierte Endpunkt, der klinische Endpunkt aus Sterblichkeit, Myokardinfarkt, Hospitalisierung oder Herzinsuffizienz oder Reanimation. Der war neutral, das heißt, es war eine negative Studie, also die Revaskularisation hat bei diesen Patienten, bei diesem Endpunkt gesehen, nichts gebracht, was diesen Endpunkt betrifft. Die Studie wurde natürlich heiß diskutiert. Warum war dem so? Es ist bei diesen Studien immer ein Problem natürlich. Es ist die Patienten, die symptomatisch und hochsymptomatisch bleiben, die werden dann letztlich auch wieder revaskularisiert. Das war also die Crossover-Rate hoch, die war über 25%. Und es ist so, dass natürlich Patienten, die hochsymptomatisch waren, schon primär nicht für die Studie herangezogen wurden. Also das ist immer ein Problem dieser Studien, dass es eher eine Tendenz gibt, die Patienten mit niedriger oder mit niedrigem Risiko in diesen Studien zu inkludieren. Was man aber sehen konnte bei dieser Studie ist schon, dass die spontanen Myokardinfarkte, was Sie hier sehen, pardon, da fehlt die Überschrift, das waren also rechts die spontanen Myokardinfarkte, durch die Intervention reduziert werden konnte. Das war allerdings zu einem Preis, dass die prozeduralen assoziierten Myokardinfarkte etwas höher waren in der Interventionsgruppe. Was man aber schon sagen konnte, ist, das war die Crossover-Rate, das also hier gab es ein großes Crossover mit 28%, der in der konventionellen Gruppe unterliefen innerhalb von 3 Jahren doch eine Revaskularisation. Es waren nicht nur die PCI, sondern es waren auch bypass-operierte Patienten. Was man sagen konnte, ist, dass die Symptomatik aber bei den Patienten, die revaskularisiert waren, deutlich gebessert war im Vergleich zur medikamentösen Therapie allein. Ein kurzer Seitenblick auf die Situation in Österreich. Wir haben das einmal erhoben. Der Kollege Spinker hat es dann auch publiziert. Wie schaut es aus bei Patienten mit KHK? Wie sind die mit ihrer Symptomatik zufrieden in Österreich? Und ich kann Ihnen sagen, dass schon ein beträchtlicher Anteil immer noch Beschwerden hat. Also die Bedeutung der antiagnösen Therapie ist auch immer noch gegeben bei diesen Patientinnen und Patienten. Sie sehen also hier den Seattle Angina Questionnaire und 100% sind die Patienten, die also keine Symptome haben. Sie sehen also in vielen Bereichen in diesem Score gibt es noch Luft nach oben, was die Symptomatik dieser Patienten betrifft. Wir haben gute Medikamente, um die Symptome zu lindern. Allen Medikamenten aber in diesem Zusammenhang ist gleich, dass sie nicht die Prognose verbessern. Die Prognoseverbesserung findet nur durch die LDL-Cholesterinsenkung, durch die Einstellung der Risikofaktoren statt, die sonst bestehen. Jetzt nochmal zurück zum ISEMIA-Trial. Hier sehen Sie also hier die Symptomatik, den Verlauf, je nachdem, wie die Symptomatik am Beginn war. Aber hier sehen Sie zum Beispiel, wenn Sie eine wöchentliche Symptomatik hatten, Also dann wurden nur 15% der Patienten, die konventionell behandelt wurden, symptomfrei, und sonst waren es 45% der Patienten, die revaskularisiert waren. Das entspricht einer Nummer-Needed-to-Treat von 3. Also die Symptomatik kann durch die Revaskularisation doch deutlich gebessert werden, und das ist natürlich auch ein wichtiger Erfolg. Was man auch hier sieht, wenn Sie keine Beschwerden haben, so ist es dann schwierig, die Symptomatik zu verbessern. Noch ganz kurz ein Seitenblick zur Angiografie. Es ist heutzutage notwendig, auch die Angiografie nicht mehr nur als visuelle Methode zu beurteilen, sondern auch Patienten sollten, das Katheterlabor erfüllt hat auch Aufgaben, nämlich die Hämodynamik mit zu inkludieren. Die Druckdrahtmessung hat sicher die Intervention zielgerichteter gestaltet, und hier ein Beispiel der Complete Trial, es waren Patienten mit Myokardinfarkt inkludiert, und dann hat man untersucht, ob es Sinn macht, auch eine nicht schuldige Läsion, die aber hämodynamisch relevant war, in dieser Druckdrahtmessung zu intervenieren mit einem Follow-up von 3 Jahren, oder ob es gescheiter ist, die Patienten konservativ zu managen. Und da war das Ergebnis positiv zugunsten der Intervention. Also wenn man mit diesem Druckdraht hier wirklich hämodynamisch relevante Stenosen interveniert hat, konnte man diesen harten Endpunkt, nämlich die kardiovaskuläre Sterblichkeit und Myokardinfarkt, reduzieren. Deswegen die Frage, was soll man tun? Nur medikamentös, interventionell oder Bypasschirurgie? Es bleibt eine sehr individuelle Entscheidung zusammen mit dem Patienten bei chronischem Koronarsyndrom. Es ist durchaus legitim, den Patienten, der vielleicht nur moderate oder milde Symptomatik hat, initial medikamentös zu behandeln, sekundärpräventiv und antiangenös. Es ist also ein legitimer Weg. Wenn der Patient nicht zufrieden ist mit seiner Lebensqualität, ist natürlich die Rolle der Revaskularisation bedeutsam. Wir sollten immer darauf trachten, auch Hochrisikopatienten zu identifizieren, Patienten mit 3-Gefäßerkrankung, mit Linkshauptschlammstenose, und die dann einer Revaskularisation rechtzeitig zuführen. Nichtsdestotrotz, unser Ziel muss sein, einen ganzheitlichen Approach, also wir sind weg von nur der Stent heilt diese Erkrankung, sondern man muss die Sekundärprävention mit den Patienten natürlich genauso konsequent und genauso, wie Sie es beschrieben haben am Anfang, als Gärtnerei sozusagen weiter zu betreiben. Es ist also dieser Stent heilt alles, diese Philosophie, die ist schon längst obsolet. Und damit danke für die Aufmerksamkeit.